Beginnen wir wieder mit deinem Vater unser.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Also ich glaube, egal was man tut, es ist schon wichtig, sich auch theoretisch über die Dinge Gedanken zu machen, weil man wissen sollte, warum man etwas macht und wie man etwas machen will. Also sich nicht nur ständig mit der Praxis beschäftigt, aber das Leben findet nur noch mal in der Praxis und im Alltag statt. Und das ist das Thema des heutigen Abends, dass der Alltag der christlichen Familie, nicht wie gestaltet ein Christ sein Alltagsleben in der Familie. Ja. Das ist keine Übertreibung, wenn man sagt, die Familie soll tatsächlich der Himmel auf Erden sein. Ich glaube, dazu könnte man die Berufung der Familie beschreiben. Nämlich, das ist ja nicht nur, soll nett sein, sondern es soll deutlich machen, was liebevolle Gemeinschaft ist. Liebevolle Gemeinschaft ist Gott. Ja. Gott ist ist liebevolle Gemeinschaft, der dreifaltige Gott. Das sollte in der Familie erfahrbar, sichtbar werden für die Familie selbst, aber auch nach außen ausstrahlen. Ja. Aber jetzt weiß man natürlich, dass es im Alltag Probleme gibt, dass es immer wieder Herausforderungen gibt und so weiter. Und als Christ sollte man sich, jetzt nicht nur auf das Familienleben bezogen, aber heute geht es eben darum, aber prinzipiell, eigentlich auch denken, das Christsein bezeugt sich auch darin, wie man mit Problemen umgeht, wie man auch mit Konflikten umgeht. Also das betrifft eine Familie sehr ganz besonders. Ja. Dass auch daran sozusagen die Berufung wachsen kann, dass man mit Schwierigkeiten umgeht. Und so möchte ich als erster großer Punkt behandeln, als ersten großen Punkt, wie man mit dem Leid umgeht. Das Leid begegnet einem. Ja. Und in Wirklichkeit geht es für die Familie genauso wie für jeden einzelnen Christen darum, dass man von Christus lernt, wie Leid etwas bewirken kann. Christus hatte das Leid verwendet als Werkzeug unserer Erlösung sozusagen. Das Kreuz, aus dem kommt unsere Erlösung. Das Kreuz ist aber Leid. Auch in Familie gibt es Leid. Und es kann sein, dass eine Familie dadurch auch sich überfordert fühlt. Es können äußere Schwierigkeiten sein. Es kann sein, dass man Geldprobleme hat zum Beispiel. Ja? Dass es irgendwie oder Probleme mit dem Wohnen oder sonst. Also rein äußere Dinge, und denen man aber leiden kann, oder wenn ein Kind schwer krank wird. Aber Leid entsteht natürlich genauso auch durch die Sünde. Man leidet zum Beispiel unter den Fehlern des anderen. Das ist ja echtes Leid. Man kann leiden, wenn alles wunderbar ist und man liebt sich und dann plötzlich stirbt jemand. Das kann man noch so gläubig sein, das verursacht Leid. Das gehört auch zum Leben dazu. Es gehört auch dazu, dass es Leid verursacht. Kann auch sein, dass man sehr darunter leidet, dass man selber Fehler hat. Das sollte man auch nicht ausblenden. Ja? Dass man merkt, man kommt und kommt über gewisse Dinge nicht hinweg. Man will es besser machen, aber es geht einem wie dem Apostel Paulus, der sagt, die guten Dinge, die ich tun will, tue ich nicht. Und die schlechten, die ich nicht tun will, tue ich schon. Ja? Das kann echtes Leid sein. Ja? Kinder können Sorgen bereiten und so weiter. Da kann oft ein Hadern auch mit Gott entstehen, wenn das Leid eine Familie trifft. Ich habe sehr oft Familien erlebt rund ums Sterbebett eines Menschen und da hat man sehr schnell gesehen, ob da noch Glaube da ist oder nicht. Meistens schon, nämlich ist interessant, es gibt sehr wenige, glaube ich, ganz ungläubige Menschen. Aber wenn das so Menschen waren, die mit Gott irgendwie nichts mehr wirklich am Hut gehabt haben, dann war es teilweise furchtbar. Also ich habe das sehr selten erlebt, muss ich sagen. Aber gerade wenn jemand stirbt, denkt man sich, da ist nichts, was Hoffnung gibt. Das ist nur die Verzweiflung. Das war wirklich wie ein Blick in die Hölle. Ja. wenn nur das Leid im Vordergrund steht und sonst nichts, ja, nur der geliebte Mensch, der jetzt geht, und nichts sonst, keine Auferstehung, keine Sicht auf Gott, nicht. Also da sieht man, finde ich, besonders deutlich, wo sozusagen der Schlüssel ist, um damit umzugehen. Das ist natürlich der liebe Gott selber. Der Herr selber, der Mensch geworden ist, zeigt es uns ja, dass Liebe, und die Liebe sollte ja das Wesen der Familie ausmachen, eigentlich immer mit Leid verbunden ist. Das ist komisch, weil ich habe das vor kurzem jetzt in der Predigt auch mal gesagt, das denkt man sich, warum? Das Leid ist doch wunderschön und das Leid brauche ich ja nicht. Warum kann es nicht Liebe ohne Leid geben? Aber es ist fast ein logischer Zusammenhang. Nämlich, weil je mehr man liebt, desto verwundbarer wird man. Ja? Eine unbedachte Äußerung gegen den Fremden in der Schnellbahn, ja, der mich anböbelt oder was, ich sage, ja, es ärgert mich vielleicht, aber ich werde nicht tagelang darunter leiden. Wenn ein Mensch, den ich wirklich lieb habe, kränkt, das geht durch und durch, ja, weil ich offener bin für den. Ja. Also, deswegen glaube ich, könnte man es durchaus so sagen, das ist ein Grund, warum Gott Mensch geworden ist, damit er leiden kann. Ja, Gott leidet ja nicht im Himmel. Im Himmel gibt es kein Leid. Aber er wollte sich für uns verletzbar machen. Ja, Gott wollte, ist Mensch geworden, damit unsere Sünden ihn erreichen können. Ja, dass sie ihm wehtun können. Das hat Christus wirklich getan. Aber das ist natürlich auch ein Vorbild für eine Familie. Verletzlich zu sein, dass der andere einen verletzen kann, ist nicht unbedingt ein Schwachpunkt einer Familie. Das ist etwas sehr Schönes eigentlich. So offen zu sein füreinander, dass man sensibler wird. Warum aber gibt es Leid in der Welt? Ja, der liebe Gott hat die Welt ja nicht gemacht mit ein paar Stolpersteinen drinnen und ein paar Dingen, die uns dann wehtun sollen. Die Schöpfung war ja durch und durch gut. Heißt in der Schöpfungsberichte so schön immer, nach jedem Schöpfungstag Gott sah, dass es gut war, was er gemacht hat. Das Leid kommt von der Sünde des Menschen. Nämlich die Kirche glaubt ja tatsächlich daran, dass die Sünde der ersten Menschen die ganze Welt beeinflusst. Dass das nicht nur als Sache dieser beiden war, nicht nur auch Sache der Menschheit ist, die Abschuld, was wir Abschuld nennen, dass wir sozusagen in einen Strudel mit hineingenommen sind, allein dadurch, dass wir Menschen sind, sondern dass das die ganze Schöpfung beeinträchtigt. Dass es das Leid in der Schöpfung überhaupt nur gibt, weil Menschen gesündigt haben, weil wir eine so wichtige Rolle für die Schöpfung spielen. Weil sie uns anvertraut ist. Das hat doch einen übernatürlichen Zusammenhang. Die Folgen der Sünde werden jetzt sehr schön beschrieben. Ich glaube, wir haben jetzt öfter schon Gedanken darüber gemacht. Das Misstrauen der Menschen, zwischen den Menschen entsteht, das Misstrauen gegenüber Gott. Ja. Dass die Menschen vertrieben werden aus dem Paradies, ist nicht sozusagen ein Urteil Gottes, sondern es ist die logische Folge der Sünde. Es ist halt nicht mehr schön, wenn man sündigt. Ja. Dass in der nächsten Generation plötzlich ein Sohn den anderen erschlägt. Ja. Die Sünde ist plötzlich gekommen. Ja. Also, wenn man dem Bösen Einlass gewährt, zieht seinen Rattenschwanz von anderen Dingen hinter sich her und es ist Schuld der Menschen sozusagen. Gott hat alles gut gemacht. Der Mensch hat sich vor Gott versteckt, wie Gott gekommen ist, um ihm wieder zu begegnen. Gott gibt den Menschen immer die Möglichkeit, heimzukehren. Wenn der Mensch sich versteckt, ja, dann beginnt es weiter, Fortsetzungen zu ziehen. Das ist ganz wichtig vielleicht und für spätere Dinge, die ich da noch erwähnen will, und sozusagen als Grundverständnis. Vergessen wir nicht, diese Geschichte der Ursünde, der ersten Schuld, der Verletzung der Schöpfung, es ist schon auch die Geschichte einer Ehe. Ja? Das ist eine Geschichte eines Paares, des ersten Menschenpaares, weil dort sehr viel Schönes passieren kann, aber eben die Verantwortung so groß ist, dass gerade dort auch sehr viel Leid verursacht werden kann. Wir wissen aber, dass Jesus etwas aus diesem Leid gemacht hat. Ja? Ich habe schon am Anfang gesagt, Christus hat das Leid zum Instrument unserer Lösung gemacht. Ja. Die ganze Alte Testament schildert Gott, der sich bemüht, um den Menschen wieder zurückzuführen zu diesem irdischen Paradies, aber dann wird Gott selbst Mensch, um sozusagen mit uns und für uns zu leiden, dass das Böse ihm wehtun kann. Ja. Das kann man wirklich sagen, ist der Grund, warum Gott Mensch wird. Ja. Das sollten wir jetzt immer im Hinterkopf behalten bei den Dingen, die jetzt noch kommen werden. Paulus drückt es aus, Christus ist für uns zur Sünde geworden. Ja? Er hat für uns das getragen, was wir verursacht haben. Er ist sozusagen involviert, er ist einer von uns. Aber, und auch das ist wichtig für alles, was wir jetzt weiter betrachten wollen, die Erlösung, die uns durch Christus geschenkt wird, heißt es nicht nur, dass wir zurückkommen zu dem ursprünglichen Zustand, den Adam und Eva gehabt haben, das erste Menschenpaar, sondern wir werden hineingenommen in das göttliche Leben. Das heißt, wir machen etwas kaputt, wir Menschen. Gott kommt und repariert es, aber gibt uns nicht nur das zurück, was wir ursprünglich gehabt haben, sondern er schenkt uns noch mehr, er schenkt uns das göttliche Leben. Also vielleicht ein sehr prosaisches Beispiel. Ich komme mit einem kaputten Auto in die Werkstatt, ja, eine alte Citroën-Ente, und die ist also ganz am Ende, und der Mechaniker ist sehr nett und sagt mir also, ich repariere sie für dich, und wie ich komme, gibt er mir einen Ferrari zurück. Nett, aber so macht das der liebe Gott mit uns. Ja. Er schenkt uns mehr zurück, als wir eigentlich verloren haben, ja, indem er uns in sein eigenes göttliches Leben mit hineinnimmt. Also wie sollen wir jetzt mit dem Leid umgehen, wenn wir Christus vor Augen haben? Es gibt manche Leute, die genau das vor allem der katholischen Kirche vorwerfen, weil die katholische Kirche halt das Leid immer wieder zum Thema macht, einfach um mit der Realität umzugehen. Das Leid gibt es ja. Da sagen wir, das wird so verherrlicht, die Christen, die leiden halt so gern und habt euch tut weh und so weiter. Ja? Darum geht es natürlich nicht. Sondern, dass man mit Christus sieht, dass die Dinge, die uns schwerfallen, die wehtun, eben auch etwas Gutes bewirken können. Ja. Und plötzlich kann man eine andere Perspektive einnehmen, dass man nicht nur sieht, was bringt es mir für dieses Leben, selbst da kann Leid schon etwas bewirken, sondern immer diese Perspektive des Christen hat, was bringt es mir auch für das ewige Leben. Und plötzlich sind Dinge zu ertragen, ja. Schwächen des Partners, Schwierigkeiten mit den Kindern, äußere, innere Umstände, alles, was ich vorher so genannt habe, ja, kann etwas Schönes bewirken. Kann etwas Großes nach sich ziehen, weil Christus uns am Kreuz erlöst hat. Ja. Plötzlich kommt man auch für sich selbst drauf. Das Leid gibt mir selbst die Möglichkeit, Christus ähnlich zu werden. Das ist ja unser Ziel, nicht? Der erlöste Christ sollte möglichst so wie Jesus sein. Wenn ich jetzt zu leiden habe, bin ich ihm wirklich ähnlich. Ja. Man denkt, ich will so wie Christus sein in seiner Herrlichkeit. Na gut, das ist natürlich leicht und lustig, ja. Aber mit Christus ähnlich zu werden, auch in seinem Leiden. Die heilige Katharina von Siena hat eben mystisch, es gibt viele große Heilige, das Leiden Christi immer wieder neu miterlebt. Und hat es ganz bewusst angenommen. Ja. Und war eben auf diese Weise besonders nah und hat Unglaubliches bewirkt dadurch. Ja. Weil sie mit Christus sozusagen mitgeholfen hat, die Welt zu erlösen. Auf den Gedanken zu kommen, ist die Kunst christlichen Lebens, wenn gerade, weiß ich was, der Ehepartner sich benimmt wie der Rotz am Ärmel. Und denkt so, das was mir zu weh tut, das schenke ich dir jetzt Jesus, damit möchte ich helfen, der Liebe zum Durchbruch zu verhelfen, Erlösung geschehen zu lassen. Ja. Also das Leid kann wirklich etwas bewirken. Ja. Und plötzlich ist das, was man anzunehmen bereit ist, die Schwierigkeiten, Krankheit, Tod, Kränkung, ja, etwas, was zum Positiven führt. Das heißt wohlgemerkt nicht, dass man es gut findet. Ja. Man wird gekränkt vom Ehepartner, muss man nicht sagen, toll, dass du das machst, schön. Ja. Es ist nicht schön, ja, die Sünde zum Beispiel, die zum Leid führt. Aber es anzunehmen bedeutet etwas anderes. Ja? Jetzt eben es zu verwandeln durch die Liebe. Das ist das Wesen der Eucharistie. Christus gibt uns sein Leib hin, sein Blut vergießt er für uns. Blutvergießen ist Folge der Gewalt. Das ist kein Zufall, dass das so ausgedrückt wird. Das Kreuz ist Opfer Christi. Er schenkt sich hin, um uns da sozusagen ein Beispiel zu geben. Ja? Deswegen ist die Mitfeier der Heiligen Messe, da werden wir jetzt schon ein bisschen praktischer, für ein Eheleben von ganz wesentlicher Bedeutung. Ja. Dort kann man Woche für Woche lernen, was Liebe bedeutet. Jesus macht es uns vor und nimmt uns mit hinein. Ja. Also eine Familie, die sagt, wir sind gute Christen und es bedeutet uns alles sehr viel, aber mit der Messe wollen wir nichts zu tun haben, die schneiden sozusagen eine Kraftquelle ab für ihre Ehe, für ihren Ehealltag. Ja. Wo Christus ihnen genau das schenken will, was sie Tag für Tag brauchen. Ja. Ganz praktisch vielleicht ein paar Anregungen, wie man jetzt mit dem Leid umgehen kann. Wie gesagt, die Sünde des anderen, die eigene Sünde oder äußere Dinge. Wie soll man mit der Sünde des anderen umgehen? Was passiert, wenn zum Beispiel ein Ehepartner eine schwere Sünde begeht, einen schwer kränkt, was auch immer, einen betrügt, ja. Gibt es alles in ihn. Was hat Christus gemacht? Er ist gekommen und ist einer von uns geworden und hat sich mit uns solidarisiert. Er ist sozusagen eigentlich der Partner gewesen, der betrogen worden ist von uns. Ja? Und jetzt wird Christus selbst Mensch, lässt sich taufen von Johannes dem Täufer, als ob er selbst der größte Sünder wäre, nimmt die Buße auf sich. Er hat sich auf unsere Seite gestellt, obwohl er ja der Gekränkte ist. Ja, mit den Sünden kränken wir Gott. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz toller Weg, wenn man den zu Wege bringt, ja, dass wenn der andere sündigt und man leidet unter seiner Sünde, dass man nicht triumphiert, nicht am hohen Ross sitzt und sagt, der andere soll jetzt mal angekrochen kommen, sondern sich mit dem anderen solidarisiert, so wie Christus. Ja. Das ist etwas, was Unglaubliches bewirken kann für die kommenden Generationen auch. Ja. So entsteht Erlösung. Ja. Man kann leiden auch unter der eigenen Sünde. Das kann oft noch viel schlimmer sein, ja, wenn man nicht auskommt aus irgendeiner Schwäche, die man hat und so weiter. Was kann man da machen? Erster Schritt, ganz wichtig, dass man sich eingesteht, dass man was falsch gemacht hat. Ja, das ist oft so schwierig, weil der Stolz verhindert das natürlich. Ja, dass man sagt, ich habe was falsch gemacht. Und selbst wenn andere auch was falsch gemacht haben, aber diesmal geht es um mich. Ich brauche Vergebung. Das ist kein Zufall, dass Christus es so eingerichtet hat, dass wir Vergebung von ihm bekommen, wenn wir unsere Sünden aussprechen. Wenn wir sie thematisieren. Das ist die Ohrenbeichte. Wenn wir sagen, das habe ich falsch gemacht. Ja, dann werden uns unsere Sünden vergeben. Das findet auch zwischen Ehepartnern so statt, dass man sagt, ich hab das falsch gemacht, ich bitte dich um deine Verzeihung. Ja? Also das ist einmal der erste Schritt, der uns wahnsinnig schwerfällt, weil es heißt, Schwäche zu zeigen. Ja? Aber jemandem gegenüber Schwäche zu zeigen, sich in seiner Armut zu zeigen, in seiner Erbärmlichkeit, ist natürlich auch Zeichen großen Vertrauens. Ja? Vor Gott hinzutreten, als jemand, der sagt, ich habe viel Sünden begangen, heißt Gott zu vertrauen. Dem Ehepartner gegenüber zu treten, heißt dasselbe. Oder vielleicht auch den eigenen Kindern. Oder Kinder gegenüber den Eltern. Ja. Der zweite Schritt, dass man sich richtig bekehrt. Ja. Das heißt, dass man wirklich dagegen arbeitet. Ich muss sagen, ich bin am meisten eigentlich immer beeindruckt, wenn ich merke, dass Menschen an ihren Schwächen arbeiten. Das beeindruckt mich mehr als Leute, die alles können. Ja. Ich weiß nicht, das ist ob das jedem so geht, aber ich finde das eigentlich immer am allerschönsten. Ja? Wenn oft Menschen wirklich vielleicht auch mit Kleinigkeiten zu kämpfen haben oder auf einem niedrigen Niveau zu kämpfen haben oder so nicht. Aber man merkt, geben sich damit nicht zufrieden. Sie wollen gut werden und probieren sie noch einmal. Ich finde, das ist am schönsten. Also ich finde, das zeigt am meisten menschliche Größe. Ja? Der dritte Schritt, das ist ganz wesentlich, für einen selbst, wie auch fürs Familienleben, dass man das Gute als das Selbstverständliche ansieht. Ja? Ich meine, das braucht man sich nur vorstellen in einem Familienleben, dass einer einen Fehler hat, unter dem die anderen leiden, und der sagt halt, ich bin halt so. Ist halt so. Ja? Ich hinterlasse immer ein dreckiges Badezimmer, keine Ahnung. Ja? Ist halt so, ich kann da jetzt nichts machen, das werde ich nicht schaffen. Ja? Das ist unglaublich lieblos und demotivierend. Ja? Man muss immer sich klar sein, dass das Gute, das Liebevolle, das Eigentliche ist und alles andere die Abweichung davon. Ja, das ist so, funktioniert christliches Leben, so sollte Familienleben passieren, dass das Ideal immer das Ziel ist und niemals irgendwelche Gebote, die uns Gott gibt, sozusagen die unterste Latte. Ja, also wenn wir uns in der Familie nicht erschlagen, ist eh alles gut. Ja, wir haben das fünfte Gebot eingehalten. Das funktioniert nicht. Ja, weder christliches Leben noch Familie. Man muss immer das Schönste machen. Wie kann man noch liebevoll mit ihnen umgehen, noch aufmerksamer sein, es noch schöner machen und so weiter. Das hört nie auf. Und man könnte dann auf den Gedanken kommen, das entmutigt mich ja, wenn ich immer unzufrieden bin mit mir selber. Das stimmt aber nicht. Weil ich um das Gute zu bemühen, entmutigt ja nicht. Ja, das spornt an, macht Freude, auch wenn es anstrengend ist. Die äußeren Dinge, unter denen man zu leiden hat, da, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt für eine Familie, dass sie sich dann wirklich als Einheit versteht. Ja. Wie furchtbar ist das? Das kann man ja manchmal beobachten. Weiß ich was, dass wenn einer aus der Familie Sorgen hat, der Ehemann verliert seinen Job, ja, und sagen wir, seine Frau sagt, du bist fürs Geldverdienen zuständig, kümmert mich nicht, mach was. Ja. Und geht mich nichts an. Ja. Das wäre ja furchtbar, dass man allen äußeren Schwierigkeiten gegenüber gemeinsam sozusagen auftritt. Ja. Dass man es nicht zur Spaltung kommen lässt oder die einen im Regen stehen lässt und so weiter. Und das kann zum Beispiel auch sein, das sind oft dramatische Erfahrungen für Kinder, weil die Eltern das gar nicht so bewusst mitbekommen, dass sie ein Problem haben und die Eltern denken, ja, das Problem ist eh nicht so groß, ist es objektiv auch nicht. Und sie leiden furchtbar darunter und sagen, ich bin ganz allein mit meinem Problem. Ja. Es ist nicht, es ist wirklich mein alleiniges Problem. Und die Eltern denken, es ist eh nicht so wichtig. Ja. Also wie auch immer, dass man den äußeren Schwierigkeiten gemeinsam begegnet. Ja. Gibt natürlich auch viel mehr Mut und Zuversicht. Womöglich zeigt sich die Liebe, nicht nur womöglich, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dann, wenn man gemeinsam leidet, oft viel tiefer, als wenn ihr alles Palette ist. Ja. Gemeinsam etwas durchlitten zu haben. Ja. Es ist interessant, wo alte Ehepaare, wovon sie oft viel sprechen, ja. Sprechen sie oft vom Krieg oder von irgendwelchen anderen furchtbaren Zeiten, ja, weil sie dort gemerkt haben, dass sie sich aufeinander verlassen konnten oder was. Das hat mein Großvater immer gesagt. Die haben eine sehr gute Ehe geführt. Und da hat mein Großvater gesagt, und das war bestätigt durch sehr viele Familien, ich habe gewusst, ich kann mich immer auf meine Frau verlassen. Und meine Großmutter, muss man dazu sagen, war ein Mensch, die hat, glaube ich, nicht gewusst, was Angst bedeutet. Die hat in ihrem Leben nie Angst gehabt und hat aber alles Mögliche erlebt. Ja. Das ist immer sehr cool gewesen. Und das war bei meinem Großvater unglaublich schön. Meine Frau kann mich immer verlassen, die wird nie hysterisch oder sonst etwas. Ja, jeder hat andere Qualitäten, aber dieses aufeinander zählen können ist einfach sehr schön. Das, was man nicht kann, wo man sich überfordert fühlt, dort darf man auf die Gnade Christi zählen. Schon vorher natürlich, aber das ist das Geheimnis des Sakraments der Ehe, dass Christus einem verspricht, einem alles zu geben, was man braucht. Ja, das hat konkrete Auswirkungen. Ja, dass man wirklich damit rechnen darf. Als zweiten großen Punkt möchte ich gern darüber sprechen, für eine christliche Familie, was für eine Bedeutung es hat, auch mit den Sakramenten zu leben. Ja, das wäre jetzt natürlich Stoff für viele Abende. Aber ich würde es gerne mal sehr in einer Gewalt durch die Sakramente sozusagen, das ist natürlich jetzt eine Heilsfülle, mit der man überhäuft wird, aber ich möchte es gerne mal behandeln und speziell bezogen auf die Ehe und auf die Familie. Das Leben mit den Sakramenten ist nicht mehr, als dass man sich nur darauf besinnt, ja, der liebe Gott ist ja auch irgendwie da und hier und da können wir an ihn denken und so weiter. Sakramente bedeuten konkrete Begegnung mit dem Herrn. Das Wesen der Sakramente ist ja, dass man an äußeren Dingen festmachen kann, dass der liebe Gott wirklich etwas Übernatürliches tut. Ja, theologisch wird das Sakrament beschrieben als ein äußeres Zeichen, das eine innere Gnade bewirkt. Das heißt, ein Kind wird mit Wasser getauft, Wasser wird geschüttet über den Kopf des Kindes, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes, kann jeder sehen, jeder hören. Und die Kirche sagt, und daran bindet sich Gott. Jetzt wird wirklich dein Kind Gottes daraus. Ja, wird ein Mensch wirklich Teil des Leibes Christi. Das passiert. Christus hat versprochen, dass das so ist. Ja, und bei der Beichte, dass man nicht der Priester nachher sagt, hoffentlich verzeiht der liebe Gott dir das, sondern ich spreche dich los von deinen Schritten. Das sind konkrete Dinge. Ja, und wie gesagt, da würde ich jetzt gerne mal alle Sakramente durchgehen. Ich weiß, es ist zu viel. Ich weiß nicht, ob es die Sendung noch gibt, die Sendung Moneymaker im Fernsehen noch. Kennt ihr das alle? Das war eine Zeit lang, wo dann einer, das war ziemlich entwürdigend eigentlich, konnte man das gewinnen, da hat man sich in einen Windkanal hineingestellt und durch den Windkanal sind also tausende, 100-Euro-Scheine oder kleinere Scheine, geflogen und die durfte er so aufsammeln, ja. Und da hat ganz Österreich zugeschaut. Und dann, also, wie viel er halt erwischt. Und so ein bisschen ist das jetzt. Es ist sehr viel im Umlauf und man schaut, was man halt erwischt. Glauben wir daran, dass das Übernatürliche eine Rolle spielt in unserem Leben? Ich finde es immer so originell in amerikanischen Filmen, wenn irgendetwas Übernatürliches vorkommt, wenn irgendwo ein Wunder geschieht oder jemand schwebt in der Luft oder so, dann werden auch in den protestantischen Umgebungen, da wird dann der katholische Priester geholt, weil da kennen Katholiken sich besser aus, wenn es übernatürlich wird. Das ist irgendwie auffallend, ja. Weil die katholische Kirche recht selbstverständlich mit übernatürlichen Dingen umgeht. Wenn ein Mensch heilig gesprochen wird, sagt man so, es muss noch ein Wunder geschehen. Das ist als Bestätigung. Ja. Und die Sakramente sind auch übernatürliche Dinge. Ja. Da rechnet man fest damit, dass Gott wirklich etwas tut. Und wir sollten durchaus vertraut damit umgehen. Ja. Das sollte zu unserem Alltag dazugehören. Und man muss sie für die Ehe nutzen. Ja, das ist sehr interessant. Die Ehe gibt es ja nicht erst seit Christus, das Sakrament der Ehe, gibt es erst seit Christus, das ist das Übernatürliche sozusagen. Aber heiraten tun die Menschen, seit es sie gibt. Ja, das ist etwas zutiefst Menschliches. Dass die Ehe ein Sakrament ist unter Getauften, heißt, dass etwas Übernatürliches dazukommt, ein Versprechen Gottes sozusagen durch das Sakrament. Man kann das vergleichen, es können auch zwei Nicht-Getaufte eine gute Ehe führen, aber sie haben vielleicht oft wirklich schwieriger. So ähnlich wie wenn ich sage, ich will jetzt nach Salzburg, ich kann mich jetzt aufmachen mit meinem Rucksack und zu Fuß nach Salzburg gehen. Und wenn ich nicht sportlich eingehe, dann werde ich schaffen, dann komme ich irgendwann in Salzburg an. Oder ich kann in den Zug steigen und hinfahren. Ja, ist beides mal derselbe Weg, aber es ist einmal viel leichter, viel einfacher. Ja. Nützen wir das doch. Der liebe Gott bietet uns so viele Möglichkeiten an, nützen wir sie. Also in dem Sinn jetzt der Blick auf die Sakramente in Bezug auf die Familie und auf die Ehe. Zuerst einmal die Taufe. Das hat sehr viel mit der Ehe zu tun, weil nur die Ehe zwischen zwei Getauften ist ein Sakrament. Und die Taufe, also die Beziehung des einzelnen Menschen oder des Volkes oder der Menschheit an sich oder der Kirche zu Gott wird immer auch als eine Liebesbeziehung gesehen, so zwischen Mann und Frau. Ja. Und sich getauft zu sein, heißt einzutreten in diese Beziehung, ja, zur Familie Gottes dazuzukommen. Und wie immer ist die Taufe auch eine Gegenwärtigsetzung einer Sache, die man im Evangelium schon lesen kann. Man beneidet vielleicht die Menschen, die Jesus direkt getroffen haben, die Jesus angesprochen hat und denen er gesagt hat, komm, folge mir nach, und dann haben sie gesagt ja und sind mit ihm herumgezogen und konnten mit Jesus reden und ihre Fragen beantwortet bekommen und haben Dinge erlebt mit Jesus. Wir brauchen nicht neidisch sein. Getauft zu sein heißt genau das, in die Nachfolge Jesu eingetreten zu sein. Auch wenn wir schon als Kind unsere Eltern sozusagen mitgenommen haben. Aber wir sind mit Jesus unterwegs, es ist derselbe Christus, wir können genauso mit ihm Dinge erleben, in Fragen, Antworten finden und so weiter. Wer getauft wird, dem wird dieses übernatürliche Leben geschenkt. Das heißt, ein göttliches Leben. Ja. Christliches Leben hat die Qualität, dass wir hier auf der Erde schon nach himmlischen Maßstäben leben. So sollte es sein. Das sollte in der Familie sich manifestieren. Der Himmel auf Erden sollte eine Familie sein. Ja. Was ist die Glückseligkeit des Himmels? Dass man sich hinschenken kann, dass man Gott liebt mit aller Kraft, dass man ihm alles geben will, dass man den Nächsten liebt wie sich selbst. Man ist froh, wenn erst ein anderes bekommt. Ja. Ich brauche nichts für mich, ich freue mich, wenn du es hast. Ja. So schaut es im Himmel aus. In der Familie kann es auch stattfinden. Dann beginnt der Himmel hier auf der Erde, wenn diese Liebe wirklich alles prägt. Die Kirche als die Gemeinschaft der Getauften hat mehrere Dinge, die sozusagen sich vollziehen. Die Verkündigung des Glaubens, das Gebet, die Werke der Nächstenliebe, alles das hat Platz in der Familie, ich glaube, ich habe da eben schon drüber gesprochen. Der einzelne Getaufte hat die Würde eines Priesters, Königs und Propheten. Ja, auch das manifestiert sich innerhalb einer Familie. Ja. Der Priester, der priesterliche Vater, die priesterliche Mutter, sollte wirklich spiritual der Familie sein. Ja. Sollte wirklich auch das sozusagen vergegenwärtigen. Das ist Hauskirche. Das ist echt gelebtes Priestertum. Das Priestertum, das wir als Getaufte gemeinsam haben. Der König, die Würde des Königs, heißt, dass wir diese Welt prägen sollen. Ja. Wir sollten bestimmen, wie diese Welt ausschaut. Das klingt jetzt sehr herrschsüchtig, aber es wäre wichtig, dass wir Christen die Werte des Evangeliums in die Welt einbringen und dass diese Welt vom Evangelium geprägt ist, nicht von anderen Dingen. Wir sind Propheten. Ja? Prophet mehr noch, als dass er die Zukunft voraussagen konnte oder kann, wie das oft verkürzt dargestellt wird, Die eigentliche Aufgabe des Propheten ist es, für etwas Zeugnis abzulegen, ein Zeichen in der Welt zu sein. Ja, die Propheten haben oft das schlimme Schicksal gehabt im Alten Testament. Sie sollten zeigen, was Gott vom Volk will, und die anderen wollten das aber nicht hören. Also auch eine gute Familie ist eine prophetische Berufung, etwas zu sein, was vielleicht auch gegen den Zeitgeist ist. Ja, die Treue, die Hingabe, das Besinnen auf das Eigentliche, ja, die Bereitschaft, vielleicht auf andere Dinge zu verzichten, um der Gemeinschaft wegen, oder was das plötzlich nicht Geld alles ist oder was auch immer, ja. Und Singles, die man kennt, die machen sich eine Lenz und haben vielleicht, für dich ist jeder Euro nur noch 50 Cent wert und für mich nicht. Und so, ja, die Sprüche, die es da gibt. Dass man prophetisch ein Zeichen setzt in der Welt, worauf es eigentlich ankommt. Ja. Das sind alles Aufgaben, die wir als Getaufte haben. Das heißt, in der Familie zu leben heißt, seine Berufung als Getaufter wirklich leben zu können. Aber das sollte eben auf die Familie abfärben. Wir sind gefirmt, das hängt natürlich eng mit der Taufe zusammen. Das ist ja lustig, wenn man Firmlinge fragt, vor allem die Mädel, warum willst du dich firmen lassen, kommt fast immer, damit ich kirchlich heiraten kann, das wissen sie alle. Warum soll man da gefirmt sein? Weil die Firmung dazu da ist, dass man die Taufe nicht nur für sich lebt, sondern auch für andere. Mit der Firmung übernehme ich sozusagen Verantwortung für andere. Ja. Die Apostel haben selbst zum Glauben gefunden, waren mit Jesus beisammen. Nach Tod und Auferstehung haben sie den Heiligen Geist empfangen und dann sind sie die Welt hinausgezogen. Haben sozusagen nach außen zu wirken begonnen. Erst wirklich, ja. Vor allem, sie haben es geübt mit dem Herrn schon, aber da ist es richtig losgegangen. Das heißt, gefirmt werde ich, damit ich auch für andere Christ sein kann. Und plötzlich wird es klar, ein Ehepaar ist füreinander Christ. Ja, das kann ganz praktische Auswirkungen haben, dass sie füreinander auch ein Beispiel sein können, dass der Ehemann sich an seiner Frau ein Beispiel nimmt, ihr nacheifert, wenn er Tugenden in ihr entdeckt und vielleicht auch hier und da umgekehrt die Frau nacheifert. Ja, also, dass man einfach sich im Guten stärkt. Ja, es gibt bei allen Beziehungen, das ist das Ehepaar, aber auch kann man auf die ganze Familie beziehen, inklusive der Kinder, man kann sich gegenseitig runterziehen, ja, durch Untugenden, und man kann sich gegenseitig hochheben durch Tugenden. Ja. Zweiteres natürlich ist der Weg des Christen. Füreinander soll man Christus sein. Ich habe das mal bei einer Trauung gemacht, das war ein so frommes Paar, die da geheiratet haben, und gesagt, ich wollen Sie, dass ich Ihnen jetzt ein mystisches Erlebnis verschaffe? Also hat sie geknickt, vor mir gesessen. Ich sage, so, also bitte, lieber Bräutigam, schau jetzt nach rechts und liebe Braut, schau nach links. Und haben sich also angeschaut und gesagt, und jetzt schaut sie Christus in die Augen. Ja? Dass man in dem anderen wirklich Christus sieht. Ja? Dass man füreinander Christus sein kann. Mit allem, was dazugehört. Dass man Christus dienen will, ihm verehrt, aber auch, dass man sich von Christus belehren lässt, zum Beispiel, oder führen lässt. Ja? Alles, was Christus mit einem tun will. Durch den Ehepartner macht es Christus konkret. Ich habe es einmal erlebt, das hat mich sehr beeindruckt, weil es ist auch ein sehr tolles christliches Ehepaar, die also sehr bewusst leben, sind wir gefahren. Und da ist gegangen um die Frage, welchen Weg sollen wir fahren. Und so, daher geht es schneller, dann geht es kürzer, und weiß ich was. In Wien gibt es ja viele, viele Wege, die man sozusagen als Alternative wählen kann. Und ich habe mich auch gleich eingemischt und gesagt, also ich weiß, hier muss gehen. Und die Frau hat gesagt, nein, links ist schneller. Er ist sofort nach links abgebogen. Und ich habe noch blöd mitgeredet. Ich sage, nein, ich weiß, gratis schneller. Und der hat mir dann gesagt, der Ehemann, wenn meine Frau mir das sagt, fahre ich sofort da. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil da ist mir bewusst geworden, wie schön das ist, ob wir am Ziel 2 Minuten 30 Sekunden früher ankommen, ist völlig wurscht. Aber aufeinander zu hören, ist etwas unglaublich Schönes. Ja, das ist so klar, ja. Dass man einander gehorcht, dass man wirklich das Schöne eigentlich entdeckt, dass man nicht andere Dinge plötzlich wichtiger nimmt als das. Ja. Denn Christus mir sagt, ich soll nach links fahren, fahre ich nach links. Ja. Also, das bedeutet es auch, füreinander gefirmt zu sein, gestärkt, erfüllt vom Heiligen Geist. Die Eucharistie, also das dritte Sakrament der Initiation, wie das heißt, Taufe, Firmung, Eucharistie sind ja die Sakramente der Initiation, der Einführung in das christliche Leben, habe ich schon gesagt, ist das Sakrament, das einer Familie beibringt, worum es eigentlich geht. Sonntag für Sonntag oder jeden Tag, je nachdem, wie oft man in die Messe geht, zeigt uns Christus, was Liebe bedeutet. Sich selbst klein zu machen, sich hinzuschenken, für die anderen ganz da zu sein, Freude zu haben, wenn man vom anderen aufgenommen wird. Ja? Das ist Eucharistie, es ist gar nicht sehr kompliziert, für uns zu leiden. Ja? Für mich wird es immer sehr deutlich, wenn man das Evangelium liest und merkt, wie die Apostel das lernen mussten. Am Berg Tabor, wo Christus verklärt worden ist, waren sie begeistert und wollten sie gleich bleiben und Häuser bauen. Und auf Golgotha waren sie nicht so begeistert. Ja, weil ich denke, eigentlich muss ich doch Gott mehr im Strahlen und in der Herrlichkeit offenbaren. Stimmt nicht. Ja. Gerade in der Eucharistie wird uns deutlich, Christus offenbart sich im Kleinsein, im Hinschenken. Ja. Gar nicht so spektakulär. Was für ein Vorbild für eine Ehe, ja. dass man Freude hat an diesen Kleinigkeiten, die man füreinander machen kann. Ja. Auch für die Kinder, ich beziehe es immer auf die Ehe, aber man kann das immer auf die Kinder beziehen. Wie schön, wenn Kinder merken, dass Eltern so Kleinigkeiten für sie machen. Oder noch schöner, wenn Eltern merken, dass das Kinder für sie machen vielleicht oder so. Einfach da sein. Das Kleine ganz wichtig nehmen. Ja. Sich selbst klein zu machen, bereit sein und so weiter. In der Ehe, in der Eucharistie, lernt man es von Christus. Das ist nicht nur ein dran denken, sondern ein mit hineingenommen werden in dieses Geschehen. Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass die Eucharistie im Leben einer Familie eine Rolle spielt. Das ist nicht nur, wir tun das nicht so, wir sind genauso und so. Man schneidet sich vom Lebensfaden ab. Ja, Christus bietet uns das an und wir müssen es nützen. Ja. Auch wie das miteinander verbindet, das merkt man doch. Wenn man gemeinsam Eucharistie feiert, wie plötzlich die Menschen, mit denen man Eucharistie feiert, miteinander verbunden sind auch. Ja. Wir sind alle in Christus hineingenommen. Wie verbindet das eine Familie, wenn sie gemeinsam Heilige Messe mitfeiert? Wie gesagt, und das ist eben wichtig, Christus möchte uns die Liebe beibringen. Er selbst ist die Liebe. Er macht das nicht, und auch darin kann uns ein Vorbild sein, indem er uns die Betriebsanleitung gibt. Also ich erkläre euch das jetzt ganz genau. Das machen die Priester, die können das nicht mehr, die erklären immer stundenlang. Ja. Christus macht es einfach. Und das ist auch, also das ist eben Eucharistie. Ja. Es geschieht einfach. Und das, darin kann er uns natürlich, ist Christus uns natürlich auch Vorbild. Wenn wir Liebe einbringen wollen in unsere Beziehungen, in unsere Familie, nicht lang reden, machen. Es leben. Herum zu theoretisieren kann oft sehr verletzend sein. Es einfach tun. Selbst auf die Gefahr hin, dass der andere es noch nicht gleich merkt. Es leben. Ja. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wie Christus das macht. Es ist alles kein Zufall. Da könnte man jetzt noch lange darüber meditieren. Aber dass Christus zum Beispiel Brot und Wein nimmt, um in diesen Gestalten gegenwärtig zu sein. Brot ist das Notwendige zum Leben. Ja, das ist Grundnahrungsmittel. Und der Herr Christus hätte genauso auch Brot und Wasser nehmen können, aber er hat Brot und Wein genommen. Da kann man jetzt alles sozusagen mit bedenken, der Wein, der auch berauscht, der bei Festen getrunken wird, der was Besonderes ist und so weiter. So muss unser Leben auch ausschauen in der Familie. Es muss das Alltägliche stattfinden, das Notwendige, das darf man nicht über Bord werfen. Das muss da sein. Aber immer auch der Wein, der das Besondere ist, der die Fülle ist, der die Freude ist und so weiter. Ja. Also alleine mit Messe mitzufeiern, Brot und zu sehen, Christus in Brot und Wein gegenwärtig, lerne ich plötzlich für zu Hause. Wir müssen schon schauen, dass unsere Wohnung, weiß ich was, sauber ist, aber es darf nicht unser ganzes Leben prägen, dass unsere Wohnung sauber ist. Muss auch was anderes auch sein, zum Beispiel. Machen wir wirklich die Heilige Messe zum Fixpunkt im Familienleben. Alles Mögliche wird immer geplant. Manches Mal hört man so, da schrecke ich immer irgendwie, dass man sagt, naja, wie geht sich die Messe sozusagen auch noch aus bei den Frommen? Nicht? Umgekehrt muss es sein. Zuerst einmal die Messe und alles andere kommt nachher. So, das merkt man ja, wie man seine Woche plant. Ob man wirklich so plant oder anders. Ja, da merkt man plötzlich selber, ob die Messe wirklich im Mittelpunkt meines Lebens steht. Quelle und Gipfel christlichen Lebens. Das Sakrament der Buße, die Beichte, kann auch für die Ehe, für die Familie eine unglaubliche Bedeutung haben. Das halte ich überhaupt für eine. Der Papst arbeitet wirklich verbissen daran, uns wieder das Beichten beizubringen. Ja. Jetzt hat er vor kurzem am Petersplatz, also der Papst kann das natürlich mit großen Zeichen, also das kann er wirklich gut, halt also Jugend, waren Jugendtreffen, ich habe es gar nicht so mitbekommen, der ganze Betesplatz voll Jugendlichen, und dann sind auf dem ganzen Betesplatz Priester gesessen und haben Beichte gehört, und natürlich mittendrin auch der Papst, ja, viele schöne Bilder. Bitte geht's beichten. Ja. Er versucht uns wirklich beizubringen. Das ist sicher mit ein Grund für die Krise in der Kirche. Ich möchte mal nicht irgendwie so fatalistisch sein, aber die Kirche hat eine Krise, dass wir nicht mehr beichten gehen. Das wäre sicher eine ganz wesentliche Heilung der Kirche, wenn das unter den Katholiken wieder üblich wird, beichten zu gehen. Das Problem entsteht oft mit der Beichte, wenn man darunter etwas anderes versteht, als es eigentlich ist. Wenn man sagt, die Beichte ist gut, weil da kann ich mit jemandem reden, meine Probleme besprechen. Oder Beichte ist gut, damit ich, was weiß ich, dies oder jenes sagen kann. Ist immer schwierig, wenn ich sage, ich habe hier eine Uhr, aber eigentlich möchte ich einen Kugelschreiber haben. Und ich versuche mit der Uhr zu schreiben. Ja, und dann bin ich sehr unzufrieden mit meiner Uhr, weil sie schreibt so schlecht. Ja, das ist blödsinnig. Ja, das haben wir aber jetzt leider Jahrzehnte mit der Beichte gemacht. Sage, Beichte ist vor allem ein Aussprechen und ein psychologischer Vorgang und so weiter. Ja, wenn der Priester ein guter Psychologe ist, kann das schon passieren. Ja. Aber die Beichte ist eigentlich was anderes. Ja. Wenn ich beginne, meine Uhr als Uhr zu verwenden, hat sie plötzlich sehr viel Sinn. Wenn ich die Beichte als Beichte verwende, hingehe und sage, ich kann dort wirklich meine Sünden loswerden und ohne diese Last den Beichtstuhl wieder verlassen, dann geht was weiter. Und so muss ich das auch wirklich nützen, auch für meine Familie. Beichten zu gehen heißt zurückzukehren in den Zustand der Taufe. Durch die Beichte wird man wirklich heilig. Ja? Na bitte, ist doch nicht schön, wenn lauter Heilige miteinander leben zu Hause? Ja? Wie muss das Familienleben gewesen sein? Mit Josef, Maria und Jesus. Also das war sicher sehr gemütlich, war auch sicher sehr lustig und heimelig und spannend und interessant. Und das muss ein tolles Familienleben gewesen sein. Nicht? Naja gut, denkt man sich, keine Kunst, wir lauter Heilige zusammenleben. Ja? Aber wir können das. Wenn eine Familie die Beichte nützt, kommt man immer wieder in den Zustand zurück und plötzlich geschieht das. Ja? Wie ist das, wenn man mit seiner Frau streitet? Und dann gehen beide beichten. Beide kommen zurück in den Zustand der Gnade und jetzt in diesem Bewusstsein, so, ich bin nicht wieder gut und jetzt lebe ich selbstverständlich gut und so begegnen sie sich wieder. Die können nicht fortsetzen, wo sie vorher aufgehört hat zu streiten. Die müssen ja anders sich begegnen. Ja? Und plötzlich geht das ganz sehr viel leichter, Konflikte zu lösen als alles. Nur wir müssen es nützen. Ja? Jetzt hat der Papst auch vor kurzem gefragt, wie viele heilige Ehepaare es gibt. Ich habe die Zahl vergessen und plötzlich ist mir drauf gekommen, es gibt eigentlich wahnsinnig viele. Mehrere hunderte heilige Ehepaare gibt es schon in der Kirche. Die muss man wieder ein bisschen von dem Vorhang bitten, damit man sieht, wie das funktioniert, wenn zwei Heilige verheiratet sind. Aber wie gesagt, durch die Beichte können wir uns das selbst schenken lassen. Ja. Also regelmäßig beichten gehen, selbst die Barmherzigkeit Gottes empfangen, das ist übrigens der beste Weg, um auch selbst barmherzig zu werden. Braucht es in einer Familie. Ja. Wie schlimm ist das, wenn einer Fehler begeht und andere und begegnet ihn der Familie keine Barmherzigkeit, sondern wird dafür nur kritisiert oder ausgescholten oder sonst etwas. Man wird selbst barmherziger, wenn man Barmherzigkeit erfährt. Ja? Also bei der Beichte geschieht das ja. Und das heilt einfach sehr viel. Ja? Ich hatte mal einen Ehemann ein Zeugnis gegeben über seine Ehe, über das Eheleben und hat das sehr, wie soll ich sagen, dramatisch geschildert, wenn er mit seiner Frau streitet. Was passiert, wenn ich mit ihr streite? Der Teufel greift unsere Ehe an. Und was tue ich, wenn ich mit meiner Frau streite und sozusagen mit ihr irgendwie feite? Ich stelle mich auf die Seite des Teufels und kämpfe gegen meine Frau. Und das ist doch blöd. Ich muss mich doch auf ihre Seite stellen und wir müssen gemeinsam den Angriff abwehren. Ja? Eigentlich ist das nicht schön. Ja? Wenn man sagt, so, wir haben ein Problem, jetzt wollen wir gemeinsam wieder das Gute finden. Ja? Das passiert bei der Beichte. Ja? Das geht ganz praktisch. Ja? Beichten ist etwas unglaublich Praktisches. Ja. Dass man beichten geht und oft kurz und konkret sagt, das habe ich falsch gemacht. Ja. Dass man sich richtig anklagt. Ja. Nicht sagt, wir haben Probleme oder was. Ich habe was falsch gemacht. Was meine Frau für Probleme gemacht hat, ist nicht Thema. Ich habe das falsch gemacht. Ja. Und sich konkret wieder was vornimmt. Konkret wieder sich in die Liebe hineinfindet und so weiter. Natürlich wird das spürbar im Alltagsleben einer Familie. Nützen wir das doch. Ja. Es gibt auch ein Sakrament, Das ist sehr interessant. Das speziell, ich habe vorher länger über das Leid gesprochen, es gibt ein eigenes Sakrament für das Leid. Die Krankensalbung. Ja. Die Krankensalbung dient sozusagen der Heiligung des Leidens. Ja, das hört man nicht so gerne, aber das, allein, dass es dieses Sakrament gibt, ja, zeigt, dass da etwas ist, was wir verwenden können. Und ich glaube, dass man das, oder weiß ich aus seelsorgerlicher Erfahrung, dass gerade wenn sagen wir, Krankheit auch in Familie Platz greift oder sowas, dass das sehr schön ist, auch wieder wachsen kann. Ja. Das Sakrament der Krankensalbung ist eigentlich ein Hinweis darauf. Also auch das kann man nützen. Ja. Dass man sagt, so ganz bewusst kümmert man sich um das Leid. Die Ehe selbst ist ein Sakrament. Ja. Da gehe ich jetzt nicht groß drauf ein, weil wir reden eh die ganze Zeit über die Ehe. Aber das ist ein Sakrament, das zeigt uns nur, dass eben die Gnade das Fundament des guten Familienlebens ist. Man kann 20.000 Bücher lesen über Eheleben und psychologische Kurse machen und dann glauben, es geht alles und weiß ich was. Oder Tricks, wie man seine Ziele durchsetzen kann, das wird alles nicht funktionieren. Ja. Man muss die Gnade Gottes wirken lassen und das geht nur durch die Liebe. Ja. Man kann schon seine Vernunft einsetzen, also nicht dagegen, dass man auch sich Gedanken macht, selbstverständlich. Aber das Geheimnis des Sakraments der Ehe ist, dass der liebe Gott was macht. Ich habe das einmal gehört bei einer Brautansprache eines frommen Trauzeugen, der gesagt hat, die Ehe ist die einzige von der Kirche gut geheißene Dreierbeziehung. Mann, Frau und der liebe Gott. Ja. Man darf wirklich, wenn man ein Familienleben führt, davon ausgehen, dass man mehr kann, als man als Mensch vermag. Das so konkret muss das sein. Dass man mehr zu Wege bringt, als es in eigener Kraft liegt. Weil das ein Sakrament ist, dass man göttliche Möglichkeiten hat, sozusagen. Ich möchte auf die Priesterweihe eingehen, die, glaube ich, eine große Bedeutung für ein Familienleben hat. Das Wesen des Priestertums, des Weihepriestertums jetzt, das unterscheidet sich auch wesentlich vom Priestertum der aller Getauften. Der geweihte Priester hat die Aufgabe, dem Priesterkönig und Propheten durch die Taufe das zu ermöglichen, dass er das leben kann. Weil nur durch Christus können wir als Getaufte leben. Und der Priester ist da, um es konkret zu machen. Also zum Beispiel, es lebt eine priesterlich-königlich-prophetische Familie zusammen, braucht aber die Beichte, um diese Berufung zu leben zu können. Dazu gibt es den Priester, um das sozusagen immer wieder von Christus sich einzuholen, das, was er ihm schenken will. Ja. Deswegen sollte man auch das Priestertum ganz konkret für seine Ehe nützen. Ja, das heißt natürlich durch die Sakramente und dass man vielleicht das Rat einholt bei einem Priester oder sonst etwas oder mit dem Priester gemeinsam betet, wenn es Probleme gibt oder sonst was. So die übernatürlichen Dinge, aber es gehört ganz offensichtlich auch zum Konzept des Priestertums, dass das ein Mensch ist mit zwei Ohrwascheln und einer Nase und zwei Ohren und zwei Augen. Dass Christus will, dass man wirklich jemanden hat zum Anfassen. Und ich bin oft sehr gerührt, wenn man, sagen wir, bei Familien eingeladen ist und plötzlich ganz selbstverständlich wie ein Familienmitglied behandelt wird. Ja, das ist unser Priester. Ja. Die haben verstanden, was Priestertum ist. Ja. Das kann man richtig nützen. Ja. Dass man Priester verwendet für das, wofür sie da sind. Ja. Das ist ja der Grund, warum Priester zölibatär leben, weil die ganze Kirche ihre Familie sein soll. Ja? Damit sie auch wirklich sozusagen diese Berufung leben können, Christus für alle zu sein. Also auch das nur ganz kurz gefasst, aber da könnte man auch noch länger drüber reden. Aber den Priester wirklich zu verwenden und den Anspruch zu nehmen, das ist gut. Auch gut für den Priester im Übrigen. Vergessen wir eins nie. Wenn wir über den Alltag in der christlichen Familie reden und uns auch Gedanken machen über Probleme und Leid und so weiter, das größte Interesse an einer guten Familie hat der Christus selbst. Die Familie hat ja auch einen missionarischen Auftrag. Gott will, dass die Familie heilig ist. Ja? Er stattet uns aus. Das heißt, wir können uns wirklich auf ihn verlassen. Er hat auch einen Plan mit jeder Familie. Ja? Und er ist es auch, der in der Familie wirken will unsere Aufgabe ist es sozusagen, dass wir es zulassen. Dass wir Gott nicht behindern bei dem. Ganz konkret eben, indem wir Räume schaffen, wo wir beten, wo wir Sakramente empfangen, wo Gott eine Rolle spielt, auch in unseren Entscheidungen, wo wir uns mit Christus verbinden im Leid und alles das, was ich jetzt auch gesagt habe, dass wirklich Gott gegenwärtig ist in unseren Familien und plötzlich werden Dinge, unter denen man vielleicht, vor denen man scheitern würde oder bei denen man scheitern würde, eigentlich zu Dingen, die Großes bewirken in unserem Leben. Ja, für uns selbst, für die eigene Familie, für die eigenen Kinder, für die eigenen Ehepartner, aber auch, weil es ausstrahlt auf die Umgebung, für die Menschen, die uns begegnen.